In der Crowd war ein Adidas-Manager, der dann ganz, ganz dringend raus musste aus dem Konzert, ein paar Münzen in den Fernsprecher warf und gesagt hat, ey, was hier gerade abläuft, das glaubt ihr gar nicht. Was die 187-Straßenbande früh erkannt hat, ist, dass man die arrivierten Vertriebskanäle großer Marken gar nicht mehr braucht. Das ist Fanpflege, die nahezu unerreicht ist und von der sich ganz, ganz viele Social-Media-Abteilungen großer Konzerne eine dicke Scheibe abschneiden können.
So, herzlich willkommen bei One on One. Leute, wir müssen über Rap sprechen und Hip-Hop. Gerade haben Adidas und auch beinahe eigentlich alle anderen Marken sich von dem wirklich bemerkenswert freidrehenden Kanye West getrennt. Capital Bra und Shirin David verkaufen massenhaft Pizza und Eistee im Supermarkt. Lidl, Edeka und Aldi battlen sich mit Rap-Videos auf YouTube. Sammy Deluxe rappt für Penny, das Bo für die Rügenwalder Mühle. Und es ließen sich noch unzählige weitere, zum Teil echt skurrile Beispiele für Kooperationen zwischen Marketing und dem Rap-Business aufzählen. Was ist da los? Woher kommt das? Wieso ist offenbar die Verbindung zwischen dem Rap-Game und der Werbung so produktiv? Was gewinnen Marken durch die Zusammenarbeit mit Rappern und Rapperinnen? Was verliert der Rap? Und kann man sich Credibility eigentlich kaufen? Und können Leute wie Kanye West oder Jesus eigentlich überhaupt gute Testimonials für Marken sein? Über all das spreche ich heute einmal mit meinem Kollegen Adrian Pixhaus, Executive Creative Director hier in Hamburg bei Territory. Hallo Adrian.
Hallo Till, danke für die Einladung.
Adrian, es ist ja kein Zufall, dass ich jetzt ausgerechnet mit dir hier sitze. Erzähl mal so ein bisschen, was ist denn deine Verbindung zu Rap und Hip-Hop?
Meine Verbindung zu Hip-Hop ist eigentlich bis heute, dass ich immer Fan geblieben bin. Also ich glaube, ich höre inzwischen seit 32 Jahren Hip-Hop-Musik, habe einen starken Fokus auf amerikanischen Underground. Meine erste Platte war tatsächlich Public Enemy, Fear of a Black Planet, damals auf Vinyl gekauft. Genau, und dann habe ich so eine klassische westdeutsche Subkulturbiografie begonnen. Ich begann mit ungefähr 12, 13 Skateboard zu fahren und bin da natürlich auch mit Skate-Videos in Kontakt gekommen, die eben aus den Vereinigten Staaten kamen, meistens aus Kalifornien, und die hatten natürlich Soundtracks, und da bin ich dann auch tiefer in die Materie eingestiegen und wurde mit vielen, vielen Hip-Hop-Gruppen dieser frühen 90er Jahre, der sogenannten Golden Era im Hip-Hop, vertraut. Mit 15 begann ich dann tatsächlich, mich sehr für Graffiti zu interessieren. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt am Rande des Ruhrgebiets, und das Ruhrgebiet war damals eine der Regionen, in der Graffiti in Deutschland stattfand. Unübersehbar, wenn man da eben als Jugendlicher mit der S-Bahn von Skatehalle zu Skatespot gefahren ist. Später habe ich dann tatsächlich wirklich klischeehaft im Jugendzentrum damit begonnen zu Freestyle-Rappen, und nebenan in der großen Turnhalle haben tatsächlich die Breakdancer gebreakt, damals in Düsseldorf, und ich fand das natürlich total spannend, weil es irgendwie neu war, rough war und von der Straße kam. Und mit vielen Dingen habe ich dann wieder aufgehört, hatte auch jetzt nie so das große Talent an der Sprühdose, wie vielleicht andere Kollegen, die heute Grafikdesigner oder Artdirektoren auch bei uns hier in der Agentur sind, aber bei der Musik bin ich dran geblieben. Viele meiner Freunde haben das dann irgendwann auch professionell gemacht. Also nicht unbedingt am Mikrofon, sondern auch Musik abgemischt, Musik aufgenommen für verschiedene Künstler und so weiter. Und ich bin Fan geblieben und interessiere mich bis heute für die Hip-Hop-Kultur und inzwischen natürlich auch für Hip-Hop-Kultur und Marken und Marketing, weil da natürlich meine Arbeitswelt sich mit meinen Privatinteressen verknüpft und verbindet.
Ich lese dir gerade mal was vor.
Gerne.
Was vielleicht ein super Ausgangspunkt für unsere Diskussion ist.
Do the knowledge.
Also eine Pressemeldung, ja. Raf Camora bekommt eigenes McDonald's-Menü. Raf Camora tritt in die Fußstapfen von Travis Scott und bekommt nun offiziell sein eigenes McDonald's-Menü. Das Vergesse nie die Street-Menü, inspiriert vom Zukunftssong, bietet dabei so einiges an Leckereien für eingefleischte Raf Camora-Fans. So besteht es gleich aus ganzen 7 Produkten, 2 Cheeseburger, einer 6er-Box Chicken McNuggets, ein Getränk, eine große Pommes und 2 Dips. Das Vergesse nie die Street-Menü, das Raf Camora McDonald's-Menü. Was ist da passiert? Ich dachte eigentlich, wenn man Rap ist, dann ist man Underground irgendwie, und wenn man sowas macht, dann ist man ein Sellout. Habe ich das nicht richtig verstanden?
Also grundsätzlich lassen sich an dieser Kooperation zwischen dem österreichischen Rapper Raf Camora, der ein Superstar ist, das muss man dazu sagen, und ein sehr guter Businessman und McDonald's natürlich verschiedene Dinge ableiten. Erstens muss man sagen, McDonald's ist natürlich eine gigantomanische Marke, die ein unglaubliches Marketingbudget hat und natürlich gute Arbeit macht und tatsächlich immer schaut, was ist der Zeitgeist und was bewegt gerade die Jugendkultur, also was ist in unseren Zielgruppen gerade angesagt. Solche Künstlermenüs sind auch überhaupt nichts Neues für McDonald's. In den USA zum Beispiel haben sie im letzten Jahr wahnsinnige Erfolge mit einem Travis Scott Menü und diversen anderen Künstler Kollabos gefeiert. Also das überrascht mich überhaupt nicht, dass McDonald's danach die Fühler ausstreckt. Was den Rapper angeht, könnte man natürlich sagen, Rapper haben immer großen Hunger. Und das ist durchaus doppeldeutig gemeint, weil ich glaube, ein Grundgedanke von Rap ist eben dieses Bestreben des Getting Ups. Man will es nach oben schaffen, man will letzten Endes bekannt werden und man darf inzwischen auch als Hip-Hopper reich und erfolgreich werden. Vor 20, 30 Jahren noch, als Rap tatsächlich eine Subkultur gewesen ist, war, wie du schon gesagt hast, Sellout und Ausverkauf ein ganz, ganz großes Thema. Die Kultur musste pur und rein gehalten werden und vor teilweise ja imaginierten Fakern gerettet werden. Aber heute ist es durchaus so, dass die Fans es auch gutieren, wenn ihre Stars durch sie reich und erfolgreich werden und diesen Reichtum auch zeigen. Und McDonald's hat mit dieser Collab, glaube ich, alles richtig gemacht und der Künstler auch, weil dieses Menü hatte ein ganz besonderes Design. Es kam in so einer schwarzen, edlen Box mit so einem Drachen-Symbol da drauf oder einer Schlange. Ich glaube, es war ein Drachen, also oder ein Hybrid aus Schlange und Drache, die eher aussah wie so ein Freibad-Tattoo. Sehr, sehr stylisch und dark und auch aggressiv für so ein McDonald's-Branding. Und als dieses Menü veröffentlicht wurde, Release, wie man heute sagt, oder auch als es gedroppt wurde, hat tatsächlich dann auch Raf Camora in Wien, glaube ich, dort, wo er herkommt, hat er an dem Tag 10.000 Burger aus diesem Menü an eine riesige Menge von Fans verteilt. Das Ganze wurde natürlich gestreamt von diesen Fans. Es wurde dadurch multipliziert, auf allen Social Media Kanälen verbreitet. Ein total großer Erfolg. Dass das Ganze vergesst die Streets nicht Menü, oder wie hieß es nochmal? Vergesst die Streets nicht? Oder
vergesse nie die Streets.
Vergesse nie die Streets. Das hört sich ja erstmal recht schief an. Und man könnte sagen, boah, ganz schön cringe, wie die jungen Leute sagen. In welcher Marketingabteilung ist das denn geskribbelt worden? Nee, das ist nicht der Fall. Das basiert natürlich auf einem Song von Raf Camora. Zukunft heißt er, glaube ich, wenn ich mich richtig genau erinnere. Und ist praktisch ein Zitat aus seinen Lyrics, was natürlich auch ein totaler Kniff ist, weil erstens kennen die Fans und lieben diesen Song und diese Musik. Und damit wird natürlich dieses Produkt, was ja erstmal kulturfremd ist in Bezug auf Hip-Hop, wird natürlich kredibil gemacht und gebrandet. Von daher würde ich sagen, unabhängig davon, wie man jetzt McDonald's sieht, und man kann natürlich McDonald's in vielerlei Hinsicht sehr, sehr kritisch sehen, würde ich sagen, das ist eine Collab, die passt, zumal, glaube ich, viele Rapper-Karrieren tatsächlich mit Rappen auf dem McDonald's-Parkplatz in irgendeiner Einöde begonnen haben.
Jetzt sind wir ehrlich, Rap ist nicht gerade eine unproblematische Jugendkultur so, ne? Es gibt natürlich immer wieder Vorwürfe über Gewalttätigkeit, Sexismus. Man kennt natürlich die ganzen Dinge, die damit einhergehen. Und wir reden bestimmt im Verlauf auch noch über einige problematische Figuren im Rap und in der Zusammenarbeit mit Marken. Aber was macht denn Rap und Hip-Hop trotzdem so attraktiv für Marken?
Ich glaube, Marken umschiffen Glaubwürdigkeitsprobleme, indem sie auf Rap und Hip-Hop setzen. Paradoxerweise. Also ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit Marken immer noch für Rapper komplizierter ist als für Marken, weil für Marken ist es eigentlich ein No-Brainer, finde ich. Mhm. Weil sie natürlich genau wissen, sie dringen da in ein Milieu ein, dessen Werte in den seltensten Fällen ihren Werten entsprechen. Mhm. Aber genau das suchen sie natürlich auch in der Zusammenarbeit. Sie suchen Authentizität, sie suchen ein Milieu, was mit Spannung aufgeladen ist, was mit Storytelling aufgeladen ist, was mit Outlaw und Außenseitertum aufgeladen ist. Und um bei Raf Camora zu bleiben, sie sehen sich eben nach den Streets. Ja, und viele Mitglieder der Zielgruppe als junge Menschen letzten Endes, gerade Jungs im pubertierenden Alter, die schauen sich natürlich lieber einen Actionfilm an als eine Dokumentation oder eine Liebesschnulze und haben auch eine Affinität dazu zu, sage ich jetzt mal, macho-esken Role Models, die vielleicht eher traditionelle Geschlechterwerte oder wenigstens große Muskelberge repräsentieren. Das legt sich vielleicht irgendwann wieder, aber ich glaube, dass das sehr reizvoll ist für Marken, sich mit Werten zu schmücken, die sie in der Regelkommunikation heute auch nicht mehr vertreten dürfen.
Mhm. Und also man muss, glaube ich, noch einmal auch dazu sagen, Rap ist riesig. Genau. Also um das Beispiel mal zu illustrieren, tut mir leid, liebe Beatles-Fans, aber Capital Bra ist der erfolgreichste Künstler aller Zeiten in Deutschland. Ne? Das hat natürlich mit seinen massiven Streams in den letzten Jahren zu tun. Seine Pizza, die er verkauft hat im Supermarkt, ist auf einen Schlag das erfolgreichste Pizza-Produkt geworden. Und da hängen natürlich massive Reichweiten dran. Ne?
Also es gibt eine Allensbach-Umfrage, die auch immer wieder von Kollegen aus dem Marketingbereich, zum Beispiel von einer Agentur, die sich eben auf Cultural Marketing spezialisiert hat, The Ambition heißen die auch einen sehr guten Job in dem Bereich machen. Die zitieren immer wieder eine Allensbach-Umfrage, dass in Deutschland ungefähr, ich glaube, 19 oder 20 Millionen Menschen Hip-Hop-Musik hören. Und das ist erstmal natürlich eine riesige Zielgruppe, eine wahnsinnig mächtige Konsumentenschicht, wo man sich als Marke ganz genau überlegen muss, will ich die adressieren oder will ich die links liegen lassen? Und dazu muss man sagen, Rap hat sich natürlich historisch entwickelt und diversifiziert. Es gibt nicht mehr den Rap. Es gibt genauso den oft verurteilten und kritisierten Gangster-Rap, aber es gibt auch spielerische Formen, es gibt viele neue Musikformen, wo sich wirklich auch Genres wie plötzlich Schlager, Hooklines und Rap-Beats zu einer völlig neuen Kunstform oder Musikform irgendwie verzahnen. Es gibt deutschen R&B mit Hip-Hop-Einflüssen, es gibt deutschen Rap auf Afro-Trap-Beats, auf britische Grime-Beats, auf französische Banlieue-Beats. Also Rap ist nicht eindimensional. Das Bild, was von der Hip-Hop-Kultur in der Öffentlichkeit aber gezeichnet wird, ist immer noch sehr eindimensional. Und ich sag mal, schlechte Role Models werden oft in den Vordergrund gestellt, auch in der Berichterstattung, weil sie natürlich einfach spannender sind. Ne? Mhm. Ich sag nur, Bushido ist ja ein gutes Beispiel dafür.
Kannst du noch mal ein paar Sätze sagen zu der Zielgruppe? Ich habe auch das Gefühl, ähnlich wie beim wie bei der Herkunft des Raps, geht es da halt auch um Repräsentation, ne? Um eine Zielgruppe zu erreichen, die vielleicht auch sonst nicht so leicht zu erreichen ist für bestimmte Marken und die vielleicht auch nicht so ein Gehör findet, oder?
Definitiv. Also wenn man sich die Geschichte von Hip-Hop-Musik vor allem in Deutschland anschaut, dann waren natürlich die Pioniere, die dann auch erstmal groß geworden sind im Sinne von kommerziell erfolgreich mit dieser Musik, waren halt westdeutsche Mittelstandskids. Ne? Mhm. Paradebeispiele sind natürlich der Freundeskreis aus Stuttgart und alle die Ableger oder Crews, die sich da drumherum getummelt haben. Oder natürlich auch so jemand wie die absoluten Beginner in Hamburg, die ja übrigens als sehr linke politische Band gestartet sind, bevor sie dann ja in die Mitte des gesellschaftlichen Spektrums gewandert sind letzten Endes. Und eigentlich erst mit dem Aufkommen von authentischem deutschen Straßenrap, da muss man Gruppen wie tatsächlich das Rödelheim-Hartreim-Projekt aus Frankfurt nennen, später dann natürlich Azad ebenfalls aus Frankfurt oder dann eben ja das Label mit dem Sägeblatt Agro Berlin, die dann mit heute noch, sage ich jetzt mal, sehr, sehr berühmten und angesagten Künstlern wie eben Sido und Bushido an den Start ging, hat sich auch die Zielgruppe verändert. Plötzlich war für Jungs und Kids auf der Straße, vielleicht aus prekären sozialen Milieus, Rap interessant. Die haben früher andere Musik gehört, vielleicht noch irgendwie West Coast Gangster Rap aus den USA, aber für die war Deutschrap irgendwie so ein elitäres Ding, was sie nicht verstanden haben. Und erst als da wirklich signifikante Stimmen hörbar wurden, durch die von mir angesprochenen Beispiele, wurde das für sie interessant. Und heute kann man sagen, dass KünstlerInnen mit einem Migrationshintergrund die Regel sind und nicht die Ausnahme im deutschen Hip-Hop. Und man darf auch nicht vergessen, das habe ich gerade schon gesagt, Rap ist einfach unfassbar groß geworden, sodass man natürlich verschiedenste Zielgruppen innerhalb dieser Kultur auch zielgerecht mit Marketingmaßnahmen erreichen kann. Das ist fast ein gesellschaftlicher Querschnitt. Denn man muss ja auch sagen, Hip-Hop ist alt geworden. Hip-Hop ist tatsächlich in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Mhm. Offiziell 50 Jahre ist es her, dass Kool Herc in der South Bronx die erste sogenannte Hip-Hop-Party veranstaltet hat in New York. Und das heißt, wir reden hier von einem generationenübergreifenden Kulturkomplex. Also auf Hip-Hop-Konzerten, geh mal auf so ein Beginner-Konzert, da sind die Kids mit ihren Eltern, ja. Auf dem Sido-Konzert genauso. Der hat einfach inzwischen eine 20-jährige Karriere hinter sich, bringt gerade sein neuntes Solo-Album raus, jetzt im Dezember. Und da kommt einfach unglaublich viel zusammen. Und das Ganze ist natürlich eine große Konsumentenmacht, die für Labels, für Marken, für Brands total interessant ist. Mhm.
Und ich glaube auch, also es gibt ja auch einen Grund, wieso vielleicht gerade die Künstler so massiv groß geworden sind. Und es hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Geschichten zu tun, die die erzählen können, oder? Also ich meine, wenn du, ein typisches Element im Hip-Hop ist ja dieses Rags-to-Riches-Ding, Hustle-Culture quasi, also von aus nichts etwas schaffen. So, das ist ja was eine größere Fallhöhe hat, als wenn du jetzt irgendwie aus deinem Vorort erzählst, ne?
Genau, man könnte natürlich sagen, es klingt so klischeehaft, aber die durchschnittliche, sage ich jetzt mal, Rapper-Biografie ist, wenn sie gelingt, natürlich die Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja, das Narrativ vom Drogendealer, der irgendwann Musik gemacht hat und der dann letzten Endes paradoxerweise meist dann in der schwierig eingerichteten Vorstadtvilla landet und schlimmstenfalls dann in eine künstlerische Krise fällt, weil er nichts mehr zu erzählen hat. Aber das ist eigentlich natürlich das Ursprungsnarrativ vom Bordstein zur Skyline, wie auch diese legendäre Bushido-Platte hieß, beschreibt es ganz gut. Es geht darum, den gesellschaftlichen Aufstieg, der von der Mehrheitsgesellschaft verwehrt wird, mit anderen Mitteln zu erreichen. Ne? Mit Gewalt und mit Kreativität. Und dieses Narrativ wird, glaube ich, nie aussterben, weil es eine Geschichte ist, der Menschen gerne zuhören.
Lass mal die Reise zurück machen und wieder so ein bisschen an die Verknüpfung von Marken und Rap gehen.
Gerne.
Reise zurück an die Ursprünge. Wir haben gerade schon gesagt, am Anfang waren Rap und Hip-Hop ja Subkulturen, so richtig subversiver Underground. Und was wir jetzt sehen, ist ja quasi fast schon genau das Gegenteil dessen. Gab es so eine Ursünde der Markenkooperation quasi? Wo hat das Ganze angefangen, dass Rappern mit Marken kooperieren?
Also was ich im Rückblick natürlich total spannend finde, das klingt jetzt sehr trivial, aber ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu heute. Hip-Hop ist ja eine Kultur, die sich frei entwickeln konnte, ohne dass letzten Endes jeder Entwicklungsschritt in Echtzeit ins globale Internet gestreamt wurde. Und letzten Endes muss man, wenn man zurück in die 70er guckt, sagen, die Rapper hatten früher teilweise so Fantasiekostüme an, wie so Funkadelic Crews oder Disco Crews, oder da waren Lederjacken, da waren Federboas, also es gab wirklich einen absurden Style. Und wer damals, glaube ich, sehr, sehr entscheidend war, indem dieses Bild, was die Hip-Hop-Kultur nach außen abgab, in Richtung, wie sie heute aussieht, gedreht wurde, waren tatsächlich die Breakdancer. Weil das waren natürlich Sportler, die deswegen Trainingsjacken trugen und natürlich auch Turnschuhe trugen. Ja, also die hatten damals eben Adidas Superstars an und Puma Clydes und Baskets, damit sie sich eben auf diesen Linoleumflächen in den Diskotheken und in den Clubs bewegen konnten. So. Und der Style, den trugen sie natürlich auch auf der Straße, der wurde dann adaptiert von Rap-Gruppen wie zum Beispiel den legendären Run DMC. So. Und Run DMC war eine Crew aus New York, die sehr, sehr früh einen Adidas-Fetisch entwickelt hatte, ohne dass Adidas das überhaupt bewusst war, was da gerade drüben in den USA passierte. Das nahm man in Herzogenaurach nicht wahr, bis es dann ein Konzert von Run DMC im Madison Square Garden gab und die Band dann die zehntausenden Fans in der Crowd dazu aufforderten, ihre Schuhe hochzuhalten. Und dann eben den Song My Adidas gemeinsam mit den Fans anzustimmen. Und in der Crowd war ein Adidas-Manager, der seinen Ohren und Augen nicht träumte und der dann ganz, ganz dringend raus musste aus dem Konzert, ein paar Münzen in den Fernsprecher warf und gesagt hat, ey, was hier gerade abläuft, das glaubt ihr gar nicht so. Und so kam es dann zustande, dass Run DMC tatsächlich, ja, zumindest auf Mainstream-Basis die erste große Hip-Hop-Marke, Musikmarke war, die mit einem großen Sportartikelhersteller zusammengearbeitet hat. Und viele sollten natürlich darauf folgen.
Jetzt haben wir gerade schon über Adidas gesprochen. Und eine natürlich der schillerndsten Figuren ist ja jetzt gerade wieder ganz, ganz groß in den Medien, Kanye West. Es gab einen riesigen Skandal und alle Marken haben sich von Kanye West eigentlich getrennt. Dahinter steckt natürlich die Frage, ist es eine gute Idee für eine Marke, sich mit so einer Figur zu verbinden?
Also man muss diese Zusammenarbeit zwischen Kanye West und Adidas, glaube ich, zweiteilen. Zwischen bis hierher lief es noch ganz gut und dem Aufschlag und dem Aufprall für alle Beteiligten, der dann kam, und der Zeit danach. Die Zusammenarbeit mit Kanye West oder Yeezy oder Yee, wie man ihn jetzt auch immer nennen will, war für Adidas halt lange, lange Jahre wirklich extrem erfolgreich. Ich glaube, zuletzt hat Adidas mit ihm 250 Millionen Dollar oder Euro, ich weiß nicht genau, Euros glaube ich, pro Jahr verdient mit seiner Clothing- und Sneakerline Yeezy, was 8% des Gesamtumsatzes ausgemacht haben soll. Aber vor allem ist es natürlich auch eine Aufladung, die da erfolgt. Eine Ausstrahlung, die die Marke insgesamt natürlich cooler macht. Das heißt, Kids, die sich so einen 300-Euro Yeezy-Sneaker nicht leisten konnten, waren durch die Zusammenarbeit aber vielleicht trotzdem eher dazu geneigt, dann den 100-Euro Adidas-Sneaker zu kaufen, wenn er diesem Yeezy-Modell ähnlich sah, und weil sie natürlich das Bewusstsein hatten, dass sie irgendwie dann doch auch Teil dieser großen, aufregenden, kreativen Welt waren, die sich in diesem Spannungsfeld zwischen dem irrlichternden Rapstar und Hip-Hop-Star und Modemogul aus den USA und eben dieser arrivierten Traditionsmarke aus Deutschland gebildet hat.
Und glaubst du aber im Gegenzug, das ist jetzt kaputt gemacht durch Kanye Wests antisemitische Kommentare und so weiter? Es gibt ja irrsinnig viele Dinge, die man da aufzählen könnte. Glaubst du, dass die Marke wirklich massiven Schaden genommen hat oder dass das gar nicht so schlimm ist letztendlich?
Also ich glaube, Adidas hat viel zu lange gewartet, um diesen sauberen Schnitt zu machen. Diese antisemitischen Äußerungen, die natürlich besonders für ein deutsches Unternehmen eigentlich eine harte Null-Toleranz-Strategie bedingen. Mhm. Die standen viel zu lange im Raum, wochenlang im Raum, unkommentiert von Adidas. Und man hätte viel früher die Reißleine ziehen müssen. Ja, man kann ja auch ein bisschen zurückgehen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Kanye West aufgefallen ist mit seltsamen Tiraden. Ne? Er hat ja auch gesagt, Slavery was a choice. Ja, also so nach dem Motto, die Afroamerikaner hätten eine Wahl gehabt, ja, und hätten sich vielleicht damals gar nicht unterjochen lassen müssen, was ja historisch einfach völliger, wahnsinniger Käse ist, ja. Und auch seine absurde Präsidentschaftskandidatenkampagne, die Meetings mit Trump, und es gipfelte dann ja auch alles in diese Shirts auf der Pariser Fashion Week, White Lives Matter. Also offensichtlich lag ihnen sehr viel an der Zusammenarbeit und vor allem auch an dem Geld, das sie mit Kanye gemacht haben. Aber ich finde, nach rationalen Kriterien hätte diese Zusammenarbeit schon viel, viel früher enden müssen. Ob das jetzt für Adidas nachhaltigen Schaden bringen wird, Wie gesagt, ich glaube, die Trennung war richtig. Es ist natürlich immer die Frage, wenn du als Brand mit Testimonial zusammenarbeiten willst, gibt es ein Testimonial oder mehrere Testimonials, die diese Rolle jetzt ausfüllen können, die so eine Größe haben und die auch so eine Strahlkraft über die Hip-Hop-Kultur hinaus entfalten können, also in die Mode hinein letzten Endes. Ja, Kanye West war ja ein Multitalent, so eine Art von Renaissance-Mensch, in allen Bereichen interessiert und in allen Bereichen aktiv. Und so jemanden jetzt nochmal zu finden, einfach zu signen, das wird, glaube ich, schwierig, weil natürlich alle Labels da draußen versuchen, dieses Modell zu kopieren und natürlich neue Talente sofort identifizieren und für ihre Marken einspannen. Es gibt ja kein Modeunternehmen oder Sportartikelunternehmen mehr, was eben nicht mit Testimonials aus der Hip-Hop-Kultur zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten will. Von daher wird es einfach schwer für Adidas, einen kredibilen Nachfolger zu finden.
Ich glaube, du musst ja als Brand immer diese Abwägung machen zwischen Reichweitenerfolg und eventuellen Schaden, den das Testimonial dann deiner Marke anrichten kann. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass auch in Deutschland im Gangster-Rap die 187 Straßenbande, Jizzes und Konsorten, sind ja extrem schwierige Typen, vereinfacht ausgedrückt, ne? Du siehst sie in ihren Instagram-Streams nicht nur Schwäne verhauen, sondern auch Menschen, und dafür im Knast landen. Trotzdem, wenn du ihre Instagram-Streams durchrollst, beinahe jede zweite Story ist irgendeine branded Story, ne, wo sie irgendein Produkt verticken. Scheint also für viele Marken so ein Image-Schaden nicht so ein Problem zu sein, ne?
Also ich finde die 187 Straßenbande hier aus Hamburg sind ein sehr, sehr interessantes Beispiel, was den Zusammenhang von starkem Marketing über Social-Media-Kanäle insbesondere und Hip-Hop angeht. Vor allem deshalb, weil sie viele eigene Produkte besitzen. Mhm. Ja, also, dass sie aus sich selbst heraus Marken aufbauen und Marken erschaffen. Und das ist für mich nochmal ein großer Unterschied im Vergleich zu so einer Kollabo, wo da McDonald's plötzlich bei dir anruft und sagt, du hast gerade einen Hit, willst du mit uns ein Menü machen? Wir schreiben dann deinen Namen auf die Box. Okay, dein Grafikdesigner, der dein letztes Album designt hat, darf da auch nochmal drauf gucken, aber den Rest steuern wir und wie der Burger schmeckt auch. Das ist bei der 187 Straßenbande, obwohl die ja sehr eng mit Raf Camora auch zusammenarbeiten, anders. Zum Beispiel haben sie eine eigene Wodka-Marke, Karneval, die Bones MC, also der Frontmann von 187 und was man so hört, auch quasi der geschäftsprägende Kopf dahinter, das Mastermind, mit Raf Camora auch zusammen gelauncht hat, was ein extrem erfolgreiches Projekt ist. Aber das reicht dann irgendwie von Shisha-Tabak bis zu einer eigenen Clothing-Brand, ohne Ende Merchandise und so weiter. Also was ich damit sagen will, was die 187 Straßenbande früh erkannt hat, ist, dass man die arrivierten Vertriebskanäle großer Marken gar nicht mehr braucht, weil du durch deine eigenen Social Media Kanäle den Vertriebskanal direkt mitgegeben bekommst und mit dieser Reichweite natürlich ganz, ganz gezielt eine super loyale Fanbase erreichen kannst, der du im Prinzip alles verkaufen kannst. Ne? Also ganz klassisch cut the middleman. Mhm. Und das ist schneller, schnell drehender, generiert mehr Geld und es ist natürlich auch authentischer, es ist glaubwürdiger, es ist näher dran. Also es ist ja eine unfassbare Nahbarkeit, wenn man sich die Insta-Kanäle von Bones MC oder Jizzes mal anguckt. Das ist eine Fanpflege, die nahezu unerreicht ist und von der sich ganz, ganz viele Social-Media-Abteilungen großer Konzerne eine dicke Scheibe abschneiden können. Was das Image angeht, da bin ich natürlich auch bei dir. Also 187 sind natürlich die klassischen Schulhofvergifter, sage ich jetzt mal, mit ihrer Musik. Da wird Gewalt gepredigt und Drogenkonsum und so weiter. Und es gibt natürlich einige große Marken, die damit nicht assoziiert werden wollen, wobei ich auch das Gefühl habe, dass da die Schranke oder der Zaun auch niedriger wird.
Es hat ja vor einigen Jahren angefangen, dass Supermärkte oder Marken im Allgemeinen angefangen haben, so Azubi-Raps und solche Geschichten zu machen. Aus heutiger Sicht, aber auch aus damaliger Sicht, unglaublich peinlich. Aber dahinter steckt ja so ein bisschen die Frage, kann man sich als Marke überhaupt mit dieser Jugendkultur schmücken? Kann man sich da kulturell was borgen, ohne komplett das Gesicht zu verlieren? Weil man muss ja durchaus sagen, dass in letzter Zeit auch dieser Bereich professionalisiert wurde. Ne? Es gibt mittlerweile Werbungen von großen Supermärkten, die von den gleichen Regisseuren gedreht wurden, wie die großen Hip-Hop-Videos, Deutschrap-Videos in Deutschland. So, ne? Gleiche Regisseure, gleicher Look und so weiter. Und es tauchen auch teilweise wirklich Figuren aus der Rap-Welt da auf. Kann man als Marke sich da betätigen, ohne komplettes Gesicht zu verlieren? Kann das erfolgreich sein?
Also aus der Perspektive der, ich sag jetzt mal, Supermarktlandschaft, ja, macht es natürlich Sinn, sich genau anzuschauen, wo ihre jeweilige Zielgruppe unterwegs ist. Mhm. Ich darf dann nur nicht erwarten, dass das jetzt wirklich einen Widerhall in irgendeiner Szene findet, wo dann bestenfalls natürlich Opinion-Leader das tatsächlich gut finden. Mhm. Ja? Wir haben schon gesagt, Rap und Hip-Hop ist heute Popkultur. Ja. Ja? Und Popmusik ist natürlich wertebereinigt. Ja, also Hip-Hop begann als Subkultur, aber wenn etwas Pop wird, dann wird es natürlich in die Breite gezogen, kommerziell vermarktet, kommerziell produziert, kommerziellen Interessen untergeordnet. Von daher würde ich sagen, es kommt immer auf die Zusammenarbeit und die Kooperation an. Aber natürlich ist ein Supermarkt auch aus Künstlerperspektive jetzt nicht die kredibilste Adresse für eine Zusammenarbeit. Ob man die Kids damit erreicht, ob man junge Hörerinnen oder Konsumentinnen dazu bringt, eher in Supermarkt A als in Supermarkt B einzukaufen. Ich bin mir sicher, das wurde erforscht, ob es belegt ist. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es aus meiner Fanperspektive wirklich, wirklich mies, wenn da Rap-Videos im Waschmittelgang produziert werden und vor der Fleischtheke dann die Punchlines gedroppt werden. Also das ist nochmal wahrscheinlich das, was bei den jüngeren Menschen cringe heißt. Ich fühle das nicht.
Wobei man muss halt schon dazu sagen, mittlerweile ist es halt so, dass auch das so ein Professionalitätsgrad erreicht hat, dass die Leute, zumindest bei manchen Werbungen, manchmal geht's auch furchtbar schief, dass zumindest die Leute dann rappen können, ja, also dass die Lines gut geschrieben sind, dass die Beats krass sind, dass die Videos richtig pro aussehen. Und was ich auch interessant finde, dass wir mittlerweile eine doppelte Meta-Ebene erreicht haben, wo in diesen Supermarkt-Rap-Videos angesprochen wird, wie cringe es ist, für einen Supermarkt zu rappen. Also wer das vielleicht mal nachvollziehen will, der kann sich das Edeka-Video von Edeka anschauen, das genau die Geschichte erzählt, wie ein selbsternannter Rap-Promoter versucht, einen Supermarkt-Rap zustande zu bringen und dann auch Figuren aus Größen aus der deutschen Hip-Hop-Szene dazu kommentieren. Das ist ein bisschen so eine Mockumentary mit angeschlossenem Hip-Hop-Video. Das finde ich schon faszinierend, dass selbst Marketing da jetzt so eine Metaebene erreicht.
Mich interessiert und fasziniert es dann eher, wie so klassische Hip-Hop-Narrative, also auch visuelle Narrative, in Nischen der Marketingwelt Einklang finden, wo man sie vielleicht gar nicht erwartet. Also mir ist zum Beispiel der neue Spot mit Daniel Craig, dem James Bond-Darsteller, mhm, für Belvedere Wodka, da aufgefallen, mhm, wo Daniel Craig in einem schwarzen Unterhemd, in einem Tanktop, ja, Wife-Beater, wie man das früher genannt hat und natürlich heute zu Recht längst nicht mehr nennen darf, mit Rapperkette um den Hals, taumelnd durch eine luxuriöse Hotelwelt an Zahnputzgläsern voll Wodka nippt. Das ist letzten Endes ein Rapper, den er darstellt. Ja, also James, mhm, Bond performt in diesem Kurzfilm, so muss man es ja sagen, als Hip-Hopper, als Hip-Hop-Darsteller, auch wenn die Musik, zu der er tanzt, eine andere ist. Aber letzten Endes werden alle Codes bedient, die eigentlich Hip-Hop auszeichnen. Also so eine virile, toxische Männlichkeit, der aggressive, herausfordernde Blick, der aber gleichzeitig eine Sexiness abbildet, genauso wie die aufgepumpten Muskeln, die Kette, die natürlich das Sinnbild für From Rags to Riches, vom Bordstein zur Skyline ist, diese Hotelsuite, die man sich plötzlich leisten kann, also der Eintritt in eine Welt, die einem vorher verwehrt blieb. Ja, es ist ein Hip-Hop-Video, ohne Hip-Hop zu sein. Und ich finde, das zeigt, wie wirkmächtig die Kultur und ihre Narrative inzwischen ist.
Ja, und das sickert ja auch schon seit, ja, ich würde sagen, 25 Jahren wirklich in die Werbung ein. Ich erinnere mich an so Sachen wie, ich meine, es die Rider heißt es Twix-Werbung, ja, mit der bescheuerten Basecap, obwohl auf der einen Seite Rider stehen, auf der anderen Seite Twix, die dann natürlich cool nach hinten gedreht wird, wenn du sie auf die Twix-Seite drehst, oder auch unvergessen die GEZ-Kette, erinnerst du dich noch daran?
Boah, ja,
in der GEZ-Werbung, derbe Kiste, ja. Cooler Sound, auch angemeldet, wo er so die Jacke aufsippt und dann ist so diese GEZ-Kette da. Ich meine, das sind ja so Symbole, kulturelle Codes, die ja mittlerweile auch schon einfach standardmäßig in die Werbung einsickern, ne?
Ja, es gibt auch, wie ich finde, eine spannende Parallele zwischen Werbung und zwischen Hip-Hop, weil beides bedient sich natürlich immer dem aktuellen Zeitgeist, ja? Hip-Hop ist eine Sampling-Kultur, ne? Es gibt ja auch diesen berühmten Satz, everything is a remix, und nichts für keine Subkultur gilt das so sehr wie für Hip-Hop. Mm. Ne? Und die größten Hip-Hop-Hits, zu denen wir alle tanzen, die heute im Radio laufen, sind Sample-basiert. Das heißt, es sind Collagen aus den Versatzstücken älterer Songs und älterer Hits. Mm. Ja? Das heißt, Hip-Hop ist immer eine Kultur, die sehr in der Zeit ist. Und das genau erklärt auch ihre Popularität. Ja, sie schafft es immer wieder, sich neu zu erfinden, regionale, kulturelle Einflüsse in sie einfließen zu lassen. Deswegen gibt es auch keinen Stillstand. Hip-Hop ist sehr, sehr neugierig und immer auf der Suche nach dem nächsten Ding. Und ein Stück hinten dran, aber gilt es natürlich auch für die Werbung. Mhm. Werbung versucht natürlich, den Zeitgeist des antizipierten Konsumenten zu treffen, ihn in seiner Lebenswelt abzuholen, sich ernst genommen zu fühlen, relevant zu sein, letzten Endes auch ein Stück weit authentisch zu sein. Authentisch mit dem Mittel der Überhöhung. Und genau das trifft eigentlich den durchschnittlichen Hip-Hop-Track gut. Und nicht zuletzt arbeiten ja auch beide Metiers mit Punchlines. Mhm. Ja, also die Rapper haben Punchlines, starke, alleinstehende Sätze, die eine ganze Welt in einen Satz nageln und rahmen, und bestenfalls hat natürlich ein Produkt, was verkauft werden soll, ein Claim, ein Slogan, der eine ganze Welt innerhalb dieses Einsatzes an die Zielgruppe transportieren soll. Da gibt es durchaus Parallelen, auch wenn das der ein oder andere Kulturpurist vielleicht nicht so gerne hört.
Wir schließen gerade, glaube ich, einen ganz schönen Bogen. Können wir vielleicht nochmal versuchen, am Ende festzuhalten, was können wir denn eigentlich in der Marketingbranche vom Rap lernen, vom Hip-Hop lernen?
Also ich glaube, die Markenwelt kann von Hip-Hop lernen, dass Authentizität ein hohes Gut ist. Glaubwürdigkeit ist wichtig, insbesondere in der heutigen Zeit, wo nahezu alles politisch ist, wo Konsumenten auch alles hinterfragen, Stichwort Nachhaltigkeit und so. Ich glaube, Glaubwürdigkeit, Authentizität steht Marken gut, und Rapper zeigen, wie man mit diesem Markenwert einfach sehr erfolgreich sein kann. Kreativität, das ist, glaube ich, völlig klar. Hip-Hop hat sich immer wieder neu erfunden. Hip-Hop hat sich diversifiziert. Songsstrukturen verändern sich. Die Themenvielfalt wird größer. Kulturelle Einflüsse werden nicht im Sinne von einer kulturellen Aneignung kopiert, sondern es wird immer iterativ etwas Neues hinzugefügt, etwas Eigenes hinzugefügt. Es geht für Hip-Hopper darum, eigenständig zu sein. Wenn du Graffiti malst, muss dein Style einzigartig an der Wand stehen. Und wenn du rappst, muss deine Stimme, deine Rhymes, deine Message muss einzigartig sein. Und natürlich streben Marken das auch an. Ja, Marken sehnen sich nach einer Eigenständigkeit, nach einem unique selling point letzten Endes. Und das können Marken, glaube ich, von Hip-Hopern lernen.
Hast du zum Schluss noch vielleicht Literaturtipps oder Podcast-Tipps, um ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen?
Ich komme ja aus Düsseldorf, und in Düsseldorf ist ja das größte deutsche Hip-Hop-Medium entstanden, hiphop.de. Viele der Gründer und Macher kenne ich auch, und ich finde, dass Tobias Toxic Cargol zusammen mit seinem Kollegen Philipp Böndel ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat über Hip-Hop und Marketing. Das heißt Erfolgsformel Hip-Hop. Und das kann ich jedem, der sich tiefer für diese Materie interessiert, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und ich muss sagen, Netflix gucken. Es gibt auf Netflix inzwischen 5, 6, 7, 8 gute Dokumentationen, die verschiedene Blickwinkel auf die Hip-Hop-Geschichte werfen, sei es, weil sie einzelne Künstler porträtieren, oder sei es, weil sie das große Ganze linear erzählen. Hip-Hop Evolution wäre da zum Beispiel zu nennen. Oder last but not least, wer sich auch für Dr. Dre und für diese Unternehmergeschichte interessiert, The Defiant Ones, eine gute Dokumentation, die sich um ihn, Dr. Dre und Jimmy Iovine dreht. Das wären so drei Empfehlungen von mir.
Okay, super, großartig. Adrian, das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch hier. Ja, und damit war es das für dieses Jahr hier beim 101 Podcast. Wir hören uns im neuen Jahr wieder mit vielen spannenden neuen Themen rund um Marketing, Kommunikation, Kreativität, Technologie aus dem House of Territory und der Marketingbranche. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit und sagen Tschüss.
Peace, Bruder.